Eine Mail von einem lieben Christen, den wir kennen. Was können Christen im Westen von chinesischen Christen lernen? Unheimlich viel, berichtet Pastor Wayne Cordera aus Hawaii. Eine Schulung von 22 Gemeindeleitern veränderte seine Sichtweise völlig. Die Worte eines Pastors aus Hawaii gehen zu Herzen. In einem Video auf Facebook gepostet, berichtet Pastor Wayne Cordera der New Hope Christian Fellowship in Honolulu, dass er regelmäßig zu Schulungszwecken nach China reise. Dort habe er vor kurzem 22 Gemeindeleiter von Untergrundkirchen aus der Provinz Hunan geschult. Doch er selbst habe ebenfalls viel von ihnen gelernt. Der Pastor berichtet, dass die Gemeindeleiter 13 Stunden lang im Zug fuhren, um in einem Hotel die dreitägige Schulung zu erhalten. Hotel, das bedeutet in ihrem Fall ein 65 Quadratmeter großes Zimmer mit Holzboden, ohne Stühle und ohne Klimaanlage. Als erstes fragte Cordera die Anwesenden, was passiert mit mir, wenn wir geschnappt werden? Denn die Schulung war natürlich vollkommen illegal in China. Die Antwort der Chinesen lautete, du wirst innerhalb von 24 Stunden deportiert und wir kommen für 3 Jahre ins Gefängnis. 18 der 22 Anwesenden haben bereits aufgrund ihres Glaubens im Gefängnis gesessen. Sie sind in ihrer Provinz für insgesamt 22 Millionen Menschen zuständig. Was im Herzen versteckt ist, kann dir niemand nehmen. Pastor Cordera erzählt weiter, dass zu Beginn der Schulung die Bibel gelesen wurde, doch er hatte nur 15 Bibeln für sie. Ich sagte, dass wir 2. Petrus Kapitel 1 lesen werden. In dem Moment gab eine Frau ihre Bibel an die Person neben ihr weiter. Schon bald verstand er den Grund, sie konnte das gesamte Kapitel auswendig. In einer Pause ging ich zu ihr rüber und sagte, Sie haben das ganze Kapitel auswendig gekonnt? Sie antwortete, ja, ich kann viele Kapitel auswendig. Ich fragte sie, wo haben Sie das denn gelernt? Wo haben Sie die auswendig gelernt? Im Gefängnis, da hat man viel Zeit. Ich fragte, ob die Bibeln nicht konfisziert werden und sie sagte, ja, deshalb schmuggeln die Leute Bibelpassagen auf Papier geschrieben ins Gefängnis. Ich fragte aber, wenn Sie das Stück Papier finden, konfiszieren Sie das nicht auch? Und sie sagte, oh ja, deshalb muss man das so schnell wie möglich auswendig lernen. Denn selbst wenn Sie das Papier wegnehmen, können Sie dir nicht das nehmen, was in deinem Herzen versteckt ist. 3 Tage lang dauerte die Schulung. Am Ende baten die chinesischen Christen Pastor Cordera, ob er für sie beten könnte. Und zwar dafür, dass sie so werden wie die Christen in Amerika, die sich ganz frei zum Gottesdienst treffen können. Corderas Antwort war, nein, dafür werde ich nicht beten. Auf ihrer sprachlosen Gesichter hin erklärte er ihnen, ihr seid 13 Stunden im Zug hergefahren, in meinem Land kommen die Leute überhaupt nicht, wenn sie länger als eine Stunde fahren müssen. Ihr habt 3 Tage lang auf dem Holzboden gesessen. Wenn die Leute in meinem Land länger als 40 Minuten sitzen müssen, gehen sie wieder. Ihr habt nicht nur 3 Tage auf dem harten Holzboden gesessen, sondern auch noch ohne Klimaanlage. Wenn die Leute in meinem Land keine gepolsterten Stühle und Klimaanlage vorfinden, kommen sie nicht wieder. In meinem Land gibt es durchschnittlich 2 Bibeln pro Familie. Wir lesen keine davon. Ihr habt kaum Bibeln und lernt sie vom Papierfetzen auswendig. Ich werde nicht dafür beten, dass ihr so werdet wie wir. Ich werde vielmehr dafür beten, dass wir so werden wie ihr. Ja, das hat mich einfach bewegt und ich dachte, das teile ich mit euch. Ja. Wir stehen am Anfang des Jahres. Und es ist schon gut, immer wieder auch so eine richtige Perspektive zu bekommen, uns korrigieren zu lassen durch das Wort und auch uns neu ausrichten zu lassen auf Jesus hin. Und dazu habe ich eine Geschichte gelesen, noch eine Geschichte, aber die hat jetzt wirklich was mit der Predigt zu tun. Und zwar von einem jungen Pastor. Dieser junge Pastor das ist also keine autobiografische Geschichte, sondern der war irgendwie urlaubsreif. Und man kann auch sagen, er war kurz vor dem Burnout. Also er hat gedient, gearbeitet, viele Termine wahrgenommen, er war einfach fertig. Er dachte, wo ist der Urlaub? Wann geht's endlich? Wann kann ich mich endlich entspannen? Und so weiter und so fort. Aber leider war der Urlaub noch ziemlich weit weg. Und er merkte einfach, er hatte keine Energie. Und dann machte er Spaziergänge, verbrachte Zeit mit Gott. Und dann erholte er sich wieder, aber dann geschah genau dasselbe nochmal. Das heißt, er überforderte sich, er merkte, er kommt an seine Grenzen, es geht nicht weiter. Und dann war ihm klar, ich meine, er kann ja nicht von einem Urlaub zum anderen hüpfen, es muss ja irgendwie, muss ja da was passieren. Und dann, wenn man in so einer Situation ist, dann stellt man Gott die unmöglichsten Fragen. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Dann ist man irgendwie so selber mit sich in der Welt fertig und dann kommt man zu Jesus und fragt, und das hat er auch gemacht, er hat nämlich die Frage gestellt, Jesus, wie erholst du dich eigentlich, wenn du fertig bist, wenn du ausgebrannt bist, wenn du erschöpft bist, was machst du? Und dann erhielt er im Gebet so eine Antwort, die er, wo er dachte, hä? Und zwar hörte er so in seinem Herzen die Stimme Gottes, die sagte, ich gehe zu meiner Geliebten. Was? Ich muss mich garantiert verhört haben. Kann nicht sein. Gott, eine Geliebte? Und er hörte nochmal irgendwie, und schon wieder diese Stimme, genau dasselbe. Ich gehe zu meiner Geliebten. Das kann doch nicht sein, Gott, du hast doch keine Geliebte. Das ist doch nicht, da stimmt doch was nicht. Und dann fragte er Jesus, wer ist denn deine Geliebte? Und dann hörte er wieder diese klare Stimme Gottes, meine Geliebte ist die Gemeinde. Nun war das Erstaunen besonders groß. Was? Du gehst dahin, wo ich gestresst bin, wo ich nur Arbeit sehe, wo, wenn ich dran denke, bin ich schon ausgepowert. Das kann nicht sein, so ein eigenartiger Gedanke, aber irgendwie auch ein nachdenkenswerter Gedanke, sagte er. Erholung und Kraft bekommt man ja dort, wo man geliebt wird und wo man mit Menschen zusammen ist, die man selber liebt. Wo man einfach so sein kann, wie man ist. Da geht man gern hin und da kann man auftanken und da kann man das bekommen, was man auch dann so braucht. Erquickung und ja, er war schon irgendwie dann doch irgendwie angetan von diesem Gedanken. Dann überlegte er, wir reden ja in der Gemeinde von Gemeindearbeit, von Mitarbeit, von Gruppenarbeit, von Kinderarbeit, als ob wir die Kinder versklaven würden. Kinderarbeit. Ist das nur ein Symptom oder sind wir irgendwie grundlegend schief gewickelt bei der ganzen Geschichte? Kann es sein, dass so viele Gemeinden, die es sehr ernst nehmen, und sehr ernst meinen, gerade deshalb so stressig sind und anstrengend, weil sie eines vergessen haben, die Gemeinde ist die Geliebte Gottes. Die Bibel spricht davon, da vergleicht Gott sein geliebtes Volk Israel mit seiner Braut, mit einer Braut. Und auch die Gemeinde Jesu Christi wird in Offenbarung 21,9, 22,17 als Braut des Lammes bezeichnet. Das ist nicht irgendwie viel zu romantisch und viel zu unkonkret, vielleicht eher so ein Thema für die Frauengruppe oder Ehevorbereitungsseminar. Kann das wirklich sein oder liegt hier irgendwie ein Schlüssel zu einem anderen Verständnis von Gemeinde zugrunde? Und wir müssen uns schon fragen, ob eine Zunahme an Aktivität und Programm auch eine Zunahme an Qualität in unserer Gottesbeziehung bewirkt. Wenn wir immer noch mehr und mehr Mitarbeiter brauchen, verbrauchen wir sie dann nicht eines Tages? Einige werden sich dann nach vielen Jahren, überaus aktiven Jahren, vielleicht einfach zurückziehen. Der amerikanische Religionssoziologe Georg Barna hat schon 2005 für die so brummenden und wachsenden aktiven evangelikalen Gemeinden in den USA in seinem Buch Revolution vorausgesagt, also 2005 schon vorausgesagt, dass in 15 Jahren etwa die Hälfte all dieser hyperaktiven ausgebrannt sein werden oder aus anderen Gründen ihre Gemeinden verlassen. Aber so nimmt Bana an, die fallen dann nicht vom Glauben ab oder sagen, hey, wir wollen mit Gott nichts mehr zu tun haben, sondern sie gehen dahin, wo sie auftanken können, wo sie Gottes Gegenwart erleben können, wo ein Ort der Gottesbegegnung ist im Gottesdienst, ein Ort, an dem sie nicht von Aktivität zu Aktivität gerufen werden, an einem Ort, an dem sie einfach Gottes Nähe genießen dürfen, an dem sie auftanken können. Und die Zahl derer, wie unser junger Pastor, am liebsten in die Berge flüchten würden, ist, glaube ich, in den Gemeinden auch nicht so ganz gering. Was aber ist, wenn Jesus uns dann auch so etwas über seine Geliebte, seine Braut, seine Gemeinde sagt? Und möglicherweise ist auch hier bei uns der ein oder andere, der dadurch angesprochen ist. Was wäre, wenn wir nicht mehr arbeiten könnten? Was wäre, wenn ich gar nichts mehr leisten könnte für den Herrn? Wie sähe dann meine Beziehung zu ihm aus? Wie viel Zeit verbringen wir im Gebet damit, dass wir so eine Art Dienstbesprechung mit Gott haben? Wir sagen ihm, was wir von ihm erwarten und was er machen soll, welche Bedürfnisse wir haben. Und wir sagen ihm auch, was wir machen. Und es ist oft so eine einfache, eine einseitige Geschichte. Wann hast du Gott das letzte Mal einfach nur in seiner Gegenwart genossen? Wann war zwischen Jesus und dir so etwas wie Liebe? Und warum ist vieles in den Gemeinden Land auf Land ab und im Leben ernsthafter Christen so leidenschaftslos geworden, so ermüdend richtig, aber auch so langweilig zugleich? Und warum sind die Gottesdienste in unzähligen Kirchen zu öden Vorlesungsveranstaltungen entartet? Und warum sind die Gebetsversammlungen die am schlechtesten besuchten Versammlungen in den meisten Kirchen? Und da hilft es nicht, wenn wir die Leute immer wieder aufrufen und auffordern, noch mehr Zeit und Kraft hineinzugeben. Nein, es geht um ein grundsätzliches Problem. Wir wollen Kirche und Gemeinde bauen. Wir wollen die Stadt und diese Welt gewinnen für Jesus. Aber wir wollen nicht einfach nur still werden und uns an Gott selbst erfreuen. Es geht uns um seine Sache, aber nicht mehr so sehr um ihn. Eine schräge Frage: Würden nicht 80% aller kirchlichen Aktivitäten doch auch ohne Gottes Gegenwart ganz gut laufen? Wir sind aktiv und fleißig, aber wir brennen immer mehr aus. Und ohne Leidenschaft und Liebe verändert sich nichts in dieser Welt. Im Gegenteil, unser Vertrauen und unsere Liebe zu ihm werden immer geringer. Wir können das nicht ausgleichen durch zunehmende Aktivität oder Akkuratheit. Und wenn uns unsere eigenen Gottesdienste und Gebete schon langweilen, wenn es uns nichts bringt, in der Bibel zu lesen und wir die Tageszeitung permanent fortziehen, dann sollten alle Lampen bei uns angehen. Aber was passiert? Viele Lampen gehen ja aus. Und es wird eben dunkler, blasser und anstrengender. Es geht nicht um Neuerungen. Es geht nicht um Reformen. Es geht um eine Revolution der Herzen. Um eine neue, von der Liebe Gottes geprägte Leidenschaft zu ihm. Aber auch zur Gemeinde. Und ohne diese neue Leidenschaft werden alle neuen zusätzlichen Gemeindestrukturen Menschen eher beschäftigen und kaputt machen, anstatt sie zu beleben. So, wie geht Gott jetzt damit um? Wie reagiert er auf das zunehmende Erkalten der ersten Liebe? Er kann sich selbst nicht verleugnen. Und immer wieder hat er in solchen Situationen seine Kinder angesprochen. Aber achten wir einmal darauf, in welchem Ton er es tut. Ein herausragendes Beispiel finden wir im Propheten Jesaja. Für diejenigen, die sich gefragt haben, wann kommt die erste Bibelstelle? Jetzt ist es da. Gott legt sein Verben in den Mund und auch in das Herz des Propheten selbst. Diese Worte waren immer ausschlaggebend bei neuen Erweckungen in der Kirchengeschichte. Ich lese mal Jesaja 62, 1 bis 12. Wenn ich dich, Jerusalem, sehe, raubt es mir die Ruhe. Ich kann nicht schweigen. Du kannst auch deinen eigenen Namen da einsetzen oder den Namen der Gemeinde, wenn du möchtest. Ich muss so lange zu Gott rufen, bis er dir hilft, bis Gerechtigkeit und neues Heil für dich aufstrahlt, wie die Morgensonne oder wie eine Fackel in der Nacht. Alle Leute werden erfahren, wie der Herr für dich alles zum Guten wendet. Alle Mächtigen werden deine Pracht sehen. Der Herr wird dir einen neuen Namen geben, mit dem sie dich von da an nennen. Du bist wie eine prächtige Krone in der Hand deines Gottes. Du wirst nicht länger verstoßen genannt oder dein Land die verlassene Frau. Nein, du wirst Gottes Liebling heißen und dein Land die glücklich Vermählte. Denn der Herr wendet dir seine Liebe wieder zu und vermählt sich mit dir. Wie ein junger Mann sich mit seiner Braut verbindet, so wird sich dein Schöpfer für immer mit dir verbinden. Wie ein Bräutigam sich an seiner Braut freut, so wird dein Gott Freude an dir haben. Ich habe Wächtern auf deine Mauern gestellt, Jerusalem. Weder bei Tag noch bei Nacht soll ihr Ruf verstummen. Ihr Wächter seid dazu bestimmt, den Herrn an Jerusalem zu erinnern. Ihr dürft euch keine Ruhe gönnen. Ihr dürft Gott keine Ruhe lassen, bis er Jerusalem wiederhergestellt und so herrlich gemacht hat, dass alle Welt es rühmt. Der Herr kommt und er bringt das Volk mit, das er befreit hat. Es wird Gottes heiliges Volk genannt werden, das Volk, das der Herr gerettet hat. Du selbst aber heißt dann die Stadt, die Gott liebt, die Stadt, die er wieder angenommen hat. Diese Worte beziehen sich primär auf Gottes Liebe zu seinem Volk Israel, aber sie sind auch bezogen, und das kann man, auf Gottes Liebe zu seiner Gemeinde und auch zu jedem einzelnen Menschen. Für Menschen, die in anderen Religionen zu Hause sind, ist das etwas befremdlich oder ungewöhnlich, dieses Wort. Für Menschen, die Gott für eine Idee halten oder einen alles durchdringenden und ordnenden Geist, ist diese geradezu menschliche Rede von Gott anmaßend. Aber der Gott, mit dem wir es zu tun haben, ist in seinem ganzen Wesen die Liebe. Er ist nicht der Gott, der uns primär mit neuen Programmen und Anordnungen kommt. Er will unsere Liebe nicht dadurch wecken, indem er noch mehr von uns fordert und fordert und fordert. Nein, er öffnet uns sein Herz. Und er ist sich nicht zu schade, um uns seine leidenschaftliche Liebe darzustellen und entgegenzubringen und auch mit menschlich verständlichen Bildern vor Augen zu malen. Er hält es nicht mehr aus. Und er macht sich die Worte des Propheten zu eigen. Gott kann nicht einfach mehr stumm mit ansehen, wie es um dich steht, wie es um seine Gemeinde steht. Er kann nicht schweigen. Aber was sagt er nun und wie weckt er seine Leute neu auf? Gott möchte uns neu erwecken, uns neu anzünden mit seiner Liebe zu ihm und zueinander. Er will aus uns Menschen machen, die nicht mehr schweigen können von der Schönheit und der Liebe Gottes. Menschen, die davon reden bei Tag und bei Nacht, weil sie begeistert sind von Gott, weil sie ihn erleben in ihrem Alltag, weil sie mit Gott leben, weil sie seine Gegenwart täglich genießen, sich auftanken lassen und einfach genug haben bei ihm. Wie sagte Augustinus, meine Seele ist unruhig und findet erst Ruhe und Frieden bei Gott in seiner Gegenwart. Am Anfang steht nicht so eine Neubeauftragung, eben mit Aufträgen, wo wir denken, oh Mann, jetzt kommt das wieder auf uns zu. Nein, am Anfang des Jahres wollen wir unseren Blick auf Jesus richten und auf seine Liebe, die Gott selber zu seinem Volk und zu seiner Gemeinde hat. Und schauen wir einmal genauer hin. Es ist so, als wenn er uns zur Seite nimmt, seinen Arm um uns legt und uns anschaut. Komm zu mir, mein geliebtes Kind. Und was legt er uns ins Herz durch dieses Prophetenwort? Er möchte dir und mir heute sagen, es soll alles zwischen dir und mir wieder in Ordnung kommen. Du sollst wieder mein Herz schlagen hören und du sollst meine Stimme reden hören. Du sollst nicht herumlaufen mit einem schlechten und anklagenden Gewissen, sondern da ist Vergebung, da ist Gerechtigkeit. Was sagt Gott uns noch, wenn er seinen Arm um uns legt und zu uns spricht? Was denken sich Menschen aus, die verliebt sind? Da kommen ganz komische und amüsante Namen. Ich lasse jetzt mal die eigene Erfahrung außen vor. Aber da heißen wir Schatz, Liebling oder dazu noch die ganze Tierwelt, um unsere Liebe auszudrücken. Natürlich gibt es auch das Gegenteil, wenn wir sauer sind, dann müssen nicht nur Esel und Kamel und Gans und Ziege herhalten. Da gibt es dann auch ganz andere Namen. Und das Schlimme ist, nicht nur zur Zeit der Bibel prägten diese Namen und Bezeichnungen das ganze gesamte Leben. Wie viele Menschen gibt es, die von sich selbst mit Hass und Verachtung reden? Wie oft zerbrechen ganze Familien daran, dass man sich gegenseitig das Leben zur Hölle macht? Und wie oft werden Kinder schon in negative Gruppe zugeordnet, bei dem klappt auch nichts, der ist ein Versager, ein Nichtsnutz, ein Dummerchen. Und wie sehr werden diese ablehnenden Namen uns unser Leben lang begleiten? Gott sagt Schluss damit. Der Herr wird dir einen neuen Namen geben, mit dem sie dich von da an nennen, in Jesaja 62, Vers 2. Gott gibt dir nicht eine neue Dienst- oder Funktionsbezeichnung oder sagt dir, wie du noch effizienter und mechanischer funktionieren sollst, sondern flüstert dir ins Ohr, mein Liebling, ich will Zeit mit dir verbringen, ich sehne mich nach dir. Und so sagt er es in Vers 4 unseres Predigttextes, ein wirklich romantischer Text, wenn wir uns das mal anschauen, und ein sehr hingegebener, liebevoller und ja, sehr privat eigentlich, ja, wie Gott sich hier äußert. Und vielleicht hört sich das auch für dich zu menschlich an, so kann Gott doch nicht von mir reden. Wahrscheinlich hat er auch irgendwelche anderen Leute im Blick, Heldinnen und Helden des Glaubens, die irgendwie stark sind und die irgendwelche tollen Sachen vollbracht haben, aber doch nicht mich und dich. Und doch, Gott macht seine Liebe nicht davon abhängig, wie stark wir sind. Und du wirst ihn niemals, niemals daran hindern können, dich zu lieben. Niemals. Du kannst vor ihm weglaufen, du kannst alles wegschmeißen, was dich an die Gemeinde erinnert. Aber du kannst Gott nicht daran hindern, dich zu lieben. Seine Liebe ist es, die uns die Würde, die den Glanz schenkt. Geliebte Menschen strahlen, sie wirken wie kleine gekrönte Häupter. Jesaja 62, Vers 3, habt ihr vielleicht noch im Hinterkopf. Und dieses Bild gibt Gott uns durch seinen Propheten weiter. Wir sehen ihn, wie eine Krone oder ein Schmuckstück in der Hand hält. Eigentlich gehört es auf sein Haupt. Eigentlich zeigt diese Krone Gottes Würde und seine Hoheit und seine Schönheit. Aber diese Krone setzt er dir auf. Diese Krone, dieses Diadem zeigt an, dass er dich wie ein Königskind annimmt und ansieht. Und alle von Gott geliebten Menschen ahnen etwas von dieser Krönung, dieser Würde, die Gott uns Menschen gibt. Und wenn du das vergessen hast, dann lass es dir heute Morgen neu sagen. Egal, was die Leute über dich reden. Egal, was für ein Image du von dir selber hast. Ich sage dir jetzt und heute, wer du in Gottes Augen bist. Du bist sein Liebling. Du bist ein gekröntes Haupt, ein Schatz für Gott und deine Geschwister auch. Jeder von uns ist gekrönt mit Gnade und Barmherzigkeit. Und wenn Gott dich schon so hoch ansieht, dann sollten wir auch jeden hier in Würde und Respekt, mit Respekt und Liebe begegnen, oder? Immerhin haben wir es hier mit den Geliebten Jesu Christi zu tun. Und auch hier könnte der ein oder andere sagen, ach, das sind ja nur Worte, das ist Schönrederei, was soll das Ganze? Hör, es geht darum, dass Gott dein Herz zurückgewinnen möchte, für sich und für die Gemeinde. Es geht ihm darum, dass die Liebe in deinem Herzen für Gott und die Gemeinde wächst. Denn nur wo Liebe ist, da ist auch Kraft und Energie. Lebensverändernde Energie, und die brauchen wir doch alle dringend, oder? Deshalb sollte es dich durch die Liebe Gottes zu ihm und auch zu deinen Geschwistern ziehen. Gott gibt dem Propheten noch ein Bild, das dem einen oder anderen vielleicht geradezu peinlich anrührt. Gott legt seinen Arm um dich, um seine Gemeinde und sagt es mit aller Liebe. Hören wir noch mal rein. In Jesaja 62, Vers 5. Denn der Herr wendet dir seine Liebe wieder zu und vermählt sich mit dir. Wie ein junger Mann sich mit seiner Braut verbindet, so wird sich dein Schöpfer für immer mit dir verbinden. Wie ein Bräutigam sich an seiner Braut freut, so wird dein Gott Freude an dir haben. Der Schöpfer dieser Welt, Jahwe, der einzige lebendige Gott, er scheut sich nicht, in dieser romantischen Art von seiner Liebe zu reden. Das hier ist keine Ausnahme. Auch schon vorher hat er so durch seine Propheten gesprochen. Und offenbar ist das Bild der Eheschließung für Gott ein heiliges und wunderbares Bild für eine ganz besondere Liebesbeziehung, ein Verschmelzen von zwei Personen auf die Beziehung zwischen Gott und der Gemeinde. Und im Neuen Testament wird der Gedanke ja wieder aufgenommen in Epheserbrief 5, 25 bis 27. Jesus Christus hat seine Gemeinde geliebt. Er hat sein Leben für sie gelassen, um sie rein und heilig zu machen, im Wasser der Taufe und durch das Wort der Verkündigung. Denn er will sie als seine Braut in makelloser Schönheit vor sich stellen, ohne Flecken und Falten oder einen anderen Fehler. Heilig und vollkommen. So sieht Jesus seine Gemeinde. Und ich kann mich gut erinnern, als ich mich bekehrt habe, oh Mann, was habe ich rumgemotzt an der Gemeinde, an Christen. Boah, da ist mir wahnsinnig viel aufgefallen, was nicht so gelaufen ist, wie ich mir das vorgestellt habe. Und das war auch ganz einfach, ja, weil ich war sowieso ein sehr, sehr kritischer Mensch. Und was letztlich dann dazu führte, dass ich mich von Geschwistern aus dem Hauskreis, aus Gemeinde total zurückgezogen habe. Und das hat mir dann letztendlich, Gott hat dann mich wieder in seine erste Liebe gezogen und auch ja, in wunderbare Beziehungen zu Geschwistern. Und das ist gut. Und sicherlich, man kann natürlich sagen, es gibt viele eigenartige Heilige. Und es ist leicht, Geschwister zu kritisieren und das auch vor Gott zu bringen. Das Bodenpersonal Gottes ist einfach fehlerhaft, das ist so. Aber heute ist mir klar, die Geliebte Gottes, das ist die Gemeinde. Und wenn wir seine Augen hätten, dann würden wir einander auch ganz anders ansehen und ganz anders vielleicht auch miteinander umgehen. Gott freut sich über seine Braut, auch über diese Gemeinde hier, auch über die FCG Hirzenhain. Und es soll so sein, dass aus dem Zusammensein mit Jesus, mit unserem geliebten Herrn und den Geschwistern neue Kraft entsteht, neue Lebensenergie und Freude für dein Leben. Du sollst nicht, wenn du an Gemeinde denkst, an, oh Mann, Stress, Arbeit, Anforderungen, Herausforderungen, das überfordert mich, schon wieder Dienst und schon wieder das denken. Nein, du sollst dann denken, wow, es ist schön, mit den Geliebten Gottes, mit den tollen Menschen in der Gemeinde Gemeinschaft zu haben. Das ist das, was eigentlich ein Normalzustand wäre. Ja? Wenn in dir immer so eine Abwehr ist bezüglich Gemeinde, dann würde ich einfach schon sagen, dass du noch mehr von der Liebe Gottes brauchst und noch mehr in der Gegenwart Gottes, dass er dich einfach umgestalten kann und du einfach begeistert bist von Gottes Gegenwart und von seinem Charakter, von seinem Wesen und dann auch einen ganz neuen Blick bekommst für die Gemeinde. Und mit solchen Geliebten stellt Gott diese Welt auf den Kopf, erhebt sie aus den Angeln, er schafft Veränderung. Und er sucht Leute, Gott sucht Leute, die sich von ihm vorbehaltlos lieben lassen. Und bei denen die Liebe zu ihm an allererster Stelle steht und dann auch zur Gemeinde. Und wenn etwas zwischen dir und deinen Geschwistern steht und du Schwierigkeiten hast, Gemeinde als etwas Schönes und Liebenswertes zu sehen und du schon dabei bist, dich zurückzuziehen, dann tu es nicht. Und erlaube Jesus, dir seinen Blick zu geben für Gemeinde. Amen.